Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Morgen, weil du uns beschenkst mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass wir das in den Liedern ausgedrückt haben, was für eine große Sehnsucht wir haben. Und danke, dass du diese Sehnsucht nicht unerfüllt lässt, sondern dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du, Jesus, in diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du so zu Pfingsten in diese Welt gekommen bist und in uns wohnst, dass du Heimat in uns machst. Danke dir, dass wir heute Morgen so mehr davon lernen dürfen. Danke dir, Vater, für deine Güte, für deine Nähe, die du uns einfach schenkst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir haben eine Predigtreihe an die nächste Generation, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt ist die Frage, was setzt du an die Pünktchen dahinter? An die nächste Generation denken, an die nächste Generation vielleicht sogar mit Grauen denken, könnte ja sein. An die nächste Generation, aber auch übergeben. Ich glaube, es reicht nicht einfach nur an die nächste Generation zu denken, sondern es muss auch etwas dazu kommen, dass wir uns innerlich bereit machen, an die nächste Generation zu übergeben. Und ich möchte so in dieser Predigtreihe, die jetzt dran ist und denke, die wird im Anfang kommenden Jahres nochmal eine Fortsetzung finden, uns mal so in biblische Geschichten mit hineinnehmen, wo es genau um solche Übergänge geht, wie die gelungen sind. Ich habe jetzt nur positive Beispiele rausgenommen, können uns auch mal angucken, wo Beispiele sind, vielleicht die nicht so gut waren. Kann man dann auch nochmal drüber nachdenken. Aber wir haben letzte Woche über den Isaak gesprochen. Isaak und sein Vater Abraham, das war so eine Geschichte, da ging es vor allen Dingen so einen Blick in die Familie, in eine Familie hinein, wie das gelungen ist, was die beiden miteinander gemacht haben. Und heute möchte ich mit euch über den Josua und den Mose sprechen. Wir haben den schon mal so am Anfang genannt, Andrea hat ihn genannt, hat so diesen Vers, den vielleicht der eine oder andere kennt aus Josua Kapitel 1, aus dem Buch Josua Vers 9, wo es um die ganze Eroberungsgeschichte geht, diese große Aufgabe, die der Josua zu klären und zu lösen hat. Und ich habe mal über diese Predigt geschrieben, Josua, schau mal bitte. Und möchte damit deutlich machen, hier geht es jetzt weniger darum, um so eine innerfamiliäre Geschichte, weil Josua und Mose waren nicht miteinander verwandt, sondern um eine etwas andere Geschichte, die hat vielleicht so ein bisschen was von, heute würde man vielleicht sagen, von Mentorenschaft, von Nachfolgeregelung, aber so ganz einfach ist die Geschichte dann doch nicht. Und ich möchte euch deshalb auch so mit hineinnehmen, wie können so Übergänge und Übergaben auch gelingen. Ich möchte uns dafür sensibel machen, dass wir gerade auch als Kirche nie alleine unterwegs sind. Da gibt es immer schon Menschen, die vor uns unterwegs sind. Und es gibt auch Menschen, die nach uns unterwegs sein werden. Es gibt jemanden vor uns und es gibt jemanden nach uns. Und das macht so ein Stück weit Ewigkeit auch aus. Das ist das, was Kirche ausmacht. Jesus hat etwas vor 2000 Jahren in Gang gesetzt, hat schon mit dem Volk Israel auch eigentlich davor begonnen. Und so diesen Blick zu weiten, das hilft uns manchmal, wenn wir dann so vielleicht in unserem Klein-Klein im Heute, in der Gegenwart drinstecken und dann vergessen wir, was Gott eigentlich in der Vergangenheit schon getan hat. Oder wir vergessen auch die Pläne, die Gott und die Gedanken, die er für die Zukunft auch hat. Also da möchte ich uns immer sensibel machen. Und dann immer zu fragen, was bringt uns das eigentlich, die wir hier sind, die wir in der Gegenwart sind. Sowohl die, die etwas zu übergeben haben, als auch die, die etwas übernehmen wollen. Ich hoffe, dass ihr auch übernehmen wollt. So vier Beispiele. Isaak habe ich schon genannt letzte Woche. Josua heute, dann nächste Woche Ruth, das wird der Chris machen. Und dann den Samuel, kann jetzt sein, dass das nicht am 12. ist, sondern am 19. Da haben wir vielleicht noch eine kleine Überraschung mit dabei. So diese vier Beispiele aus dem Alten Testament, die wollen wir uns mal so vornehmen und mal gucken, wie sind da so diese Übergänge gelungen? Wie sind da so dieses Miteinander von den Generationen? Was hat das auch jedenfalls ausgemacht? Und die erste Frage, die ich mal so stellen möchte, ist Josua eigentlich nur so ein Zögling gewesen? Nicht? Man könnte ja sagen, so ein Mentor, das hat manchmal auch so ein bisschen was davon, naja, man sieht da so jemanden, der hat Potenzial und dann zieht man den mal so heran und dann setzt man den einfach so ein. Und ist das einfach so ein Zögling gewesen? Ist das so eine ganz moderne Geschichte eigentlich gewesen, um die es da geht? möchte euch kurz ein paar Spots auf das Leben von den beiden geben. Also sie kamen aus unterschiedlichen Stämmen. Israel hatte 12 Stämme. Der Abraham, Isaak und Jakob, das waren so die drei Stammväter. Und der Jakob hatte insgesamt 12 Söhne, und aus denen die dann diese 12 Stämme gekommen sind. Und der Mose kam aus einem ganz besonderen Stamm, das war der Stamm Levi. Und der Josua kam aus einem anderen Stamm, auch ein besonderer Stamm, nämlich der Stamm Ephraim. Ephraim und Manasse, das waren zwei Söhne, die eigentlich gar nicht direkt vom Jakob abstammten, sondern von einem Sohn vom Jakob, vom Josef. Josef hatte zwei Söhne, und der Jakob, kurz bevor er stirbt, segnet die beiden als Nachfolger für seinen Sohn Jakob ein. Und einer ist dieser Ephraim gewesen, aus dem kommt der Josua. Ich erzähle das deshalb, weil die beiden nicht, sag mal, in benachbarten Zelten wohnen. Die waren nicht irgendwie familiär miteinander verwandt. Ne? Das könnte man auch vermuten. Naja, dann sieht man halt wieder, dann sieht da halt der Mose, wie der kleine Josua da irgendwie rumläuft. Zu dem Altersunterschied komme ich gleich nochmal. Und dann denkt der Mensch, das ist aber ein toller Typ, sondern die waren relativ weit entfernt voneinander. Also das war nicht so, dass das so eine natürliche Geschichte war, dass der Mose auf den Josua aufmerksam geworden ist. Die waren ungefähr 40 Jahre lang zusammen. Nochmal so als Erinnerung, der Isaak und der Abraham, die waren 70 Jahre zusammen. Das war also doch mal ein bisschen längere Zeit, aber auch 40 Jahre ist schon eine Hausnummer, die man so miteinander unterwegs ist. Und sie haben viel durchgemacht. Sie sind durch die Wüste gezogen. Sie haben gemeinsam Enttäuschungen durchlebt. Aber wenn man 40 Jahre zusammen ist, und wir werden das gleich nochmal so ein bisschen sehen, wie eng sie auch miteinander waren, dann kriegt man schon einiges mit. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Sie wollten das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten hinausführen in eine Gegend, die Gott dem Abraham und dem Isaak und dem Jakob schon zugesagt hatte. Das war ihre große Aufgabe. Und sie haben gedacht, das ist innerhalb von einem halben Jahr oder vielleicht von einem Jahr erledigt. Die Entfernung von Ägypten nach Israel, ins heutige Israel, ist nicht so ganz weit. Weit gefehlt, als sie vor dem Land standen, hat der Großteil der Leute gedacht, nee, das ist uns zu anstrengend, das ist uns zu gefährlich, wir wollen nicht. Und was passiert? Die mussten 40 Jahre durch die Wüste ziehen. 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Es gab drei Ausnahmen. Der Mose, der ist noch nicht mal ganz reingekommen, dann gab es den Kaleb und den Josua. Das waren die einzigen beiden, die gesagt haben, hey, wir wollen in dieses Land. Und dann hat aber Gott gesagt, nee, also wenn diese Leute nicht wollen, wenn diese Generation nicht will, dann drehen wir mal eine lange Ehrenrunde, bis die alle tot sind, bis deren Kinder da sind. Und dann starten wir nochmal neu. Und der Josua war einer der beiden, die gesagt haben, nein, wir wollen von Anfang an in dieses Land. Und er hat 40 Jahre lang durchgehalten, hat gesagt, hey, ich warte auf die zweite Chance, und die kam dann. Sie haben also ein gemeinsames Ziel, und wir werden gleich sehen, sie haben aber unterschiedliche Aufgaben. Und was ich auch schon mal betonen möchte, ist, erst ganz spät, auch wenn die beiden sehr lange zusammen sind, hat Gott den Josua als Nachfolger bestimmt. Also obwohl sie viel gemeinsam unterwegs gegangen sind, gab es erst ganz relativ am Ende einen Punkt, wo Gott gesagt hat, und Josua, du bist der Nachfolger. Nein, so möchte ich also diese Frage damit beantworten, nein, der Josua ist nicht einfach ein Zögling gewesen, der so ein bisschen die Gunst von Mose bekommen hat und dann es irgendwie taktisch geschickt angestellt hat, dass er im Fokus immer von Mose bleibt, dass er Widersacher oder Mitkonkurrenten irgendwie ausbotet, sondern das ist eine Geschichte, die Gott geführt hat. Natürlich mit Menschen, klar, und der Mose betet irgendwann, Herr, ich brauche einen Nachfolger. Wenn ich gehe, wenn ich zu dir komme, wenn ich sterbe, dann braucht es einen Nachfolger. Und dann hat Gott geantwortet. Und wäre mal interessant, wie das so im Einzelnen funktioniert hat, wie das ausgesehen hat. Aber das ist nicht einfach so ein Selbstläufer gewesen. Deshalb nein, Josua war nicht einfach ein Günstling oder ein Zögling von den beiden. Also was hat das Verhältnis von den beiden ausgezeichnet? Und ich nehme mal so ein paar Punkte heraus. Josua war ein Krieger mit Rückendeckung. Ich lese mal vor aus 2. Mose 17, 9 bis 10, was der Josua so veranstaltet hat. Mose sagte zu Josua, wähle Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Das war ein Volk, was dort auch in der Gegend wohnte und gegen die sie kämpfen sollten. Morgen will ich mich, also der Mose, oben auf den Hügel stellen mit dem Stab Gottes in der Hand. Josua tat, wie Mose zu ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen die Amalekiter. Aber Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Die drei, also Mose, Aaron und Hur, sind auf den Hügel gestiegen. Mose hat gebetet, hat die Hände hochgehoben. Und immer wenn ihm die Hände schwer wurden, dann haben der Aaron und der Hur ihm die Hände wieder hochgehoben. Und unten hat der Josua dann mit seinen Kämpfern gegen die Amalekiter kämpfen können. Und das war ein ziemlich intensiver Kampf. So, sie brauchten das Gebet. Der Josua war begnadet, war ein begnadeter Kämpfer. Er hatte die Fähigkeit, Leute auszusuchen. Das lesen wir hier. Er hatte offensichtlich ein Gespür dafür, was Leute können, welche Männer was können, welche Männer auch was nicht können, und hat sie so dann positioniert. Und trotzdem brauchte es diese Rückendeckung, diese geistliche Rückendeckung, die der Mose ihm gegeben hat. Begabung alleine reicht nicht. Den Kampf, den hat Josua ausgefochten, aber es brauchte für den Sieg, brauchte es diese geistliche Rückendeckung, brauchte es das Gebet der beiden. Und ich möchte dich fragen, wer denn so, und das ist gar nicht nur eine Frage an jüngere Leute, sondern an jeden von uns, wer ist denn so deine geistliche Rückendeckung? Wer ist deine geistliche Rückendeckung? Kennst du die eigentlich? Kennst du die Menschen? Und vielleicht, jetzt bin ich wieder bei dem Generationenthema, vielleicht sind es Menschen aus deiner Familie gewesen. Vielleicht sind es heute Menschen aus deiner Familie, die für dich die Hände hochheben. Die vielleicht andere haben, die ihnen helfen, für dich zu beten. Wenn man lange für jemanden betet und dann einfach merkt, wow, da geht es durch Höhen und da geht es durch Tiefen. Und dann möchte man eigentlich für jemanden beten und man spürt eigentlich, es fällt schwer für jemanden zu beten, weil Enttäuschung kommt. Dann braucht es manchmal diese Dritten, die einem sagen, hey komm, bet weiter für dein Kind, bet weiter für den Gott dir so aufs Herz gelegt hat. Bete weiter für vielleicht junge Menschen in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Bete weiter für diesen jungen Kollegen, der vielleicht gerade so ein bisschen struggelt. Bete weiter für jemanden, für den du verantwortlich hast, wenn ich so an die Ranger in ihren Stämmen denke oder unten die Gruppenleiter für ihre Kids, die sie haben. Und dann merkst du plötzlich, wie schwierig es ist und du brauchst wieder eine Ermutigung. Und die andere Frage ist, für wen bist du denn diese geistliche Rückendeckung? Für wen erhebst du die Hände? Und das ist keine Frage des Alters. Wenn ich einfach merke, da ist vielleicht eine Schulfreundin, ein Schulfreund, legt Gott mir aufs Herz, vielleicht jemand, der so in meinem Alter ist oder der vielleicht sogar auch ein bisschen älter ist, aber wo ich einfach merke, wow, ich möchte für denjenigen beten. Ich möchte in den Riss für denjenigen treten. Ich möchte für jemanden diese geistliche Rückendeckung sein. Im 5. Buch Mose, im 3. Kapitel, Vers 28, da sagt Gott zu dem Mose, und vielleicht brauchen wir manchmal auch so ein bisschen wie so ein Tritt in den Hintern. Da sagt Gott zu ihm, beauftrage Josua, mach ihm Mut, stärke ihn. Er wird an der Spitze des Volkes über den Jordan ziehen. Das Land, das du sehen wirst, wird er ihnen als Erbbesitz geben. Vielleicht war der Mose manchmal so ein bisschen irgendwo so abgehoben. Der war vielleicht so mit seiner dicken, großen Aufgabe beschäftigt. Und dann sagt Gott zu ihm, sagt, hey, der Josua, das wird dein Nachfolger werden. Das wird dein Nachfolger werden. Das wird zumindest derjenige werden, der das Volk in das neue Land führen wird. Aber du musst ihm Mut machen, du musst ihn stärken. Ich möchte uns fragen, wo sagt Gott uns im Herzen, wo haben wir den Auftrag, jemanden zu stärken, jemandem Mut zu machen, jemandem das Evangelium zu bringen, im Sinne von wirklich, das ist die gute Botschaft, das sind die guten Gedanken, Worte Gottes über dich. Das macht gute Übergänge aus. Lasst uns wirklich fragen, nicht nur, wer ist meine geistliche Rückendeckung, die brauche ich auch. Aber Jüngerschaft bedeutet auch selber Rückendeckung für andere zu sein. Den Auftrag, den Gott mir gibt, wirklich auch zu erfüllen und nicht nur zu fragen, wer ist für mich da, sondern für wen kann ich auch da sein. Das macht diese Kontinuität durch die Geschichte auch aus. Da gab es Menschen vor mir, Menschen, die meine geistliche Rückendeckung gewesen sind, und es gibt Menschen nach mir, für die ich eine geistliche Rückendeckung sein will. Also er war ein Krieger, er hat eine ganz andere Aufgabe gehabt als der Mose, aber er brauchte diese geistliche Rückendeckung. Der zweite Aspekt, der mir aufgefallen ist, Josua war ein Diener Mose mit Ausdauer. Aus 4. Mose Kapitel 11, Vers 28, den zweiten Teil, da heißt es, und ich lese mal, ich komme gleich nochmal auf den ganzen Vers zu. Josua war der Sohn von Nun, das war sein Vater, und diente Mose seit seiner Jugend an. Also der ist nicht irgendwann so später dazugekommen, so in den letzten Lebensjahren von Mose, sondern von seiner Jugend an. Was sind das eigentlich für Segensreiche, für Segensgeschenke, wenn wir lange mit Menschen unterwegs sind und auch so ihre verschiedenen Stationen mitbekommen? Er diente Mose, und ich habe da mal drunter geschrieben, was ein Diener ist. Das ist nicht einfach ein Sklave, der zu tun hatte, was der Meister alles brauchte, sondern es war jemand, der bedient und der etwas beiträgt. Also der nicht nur jemandem dient, und der Mose ist immerhin 80 gewesen, da musste er da auf den Berg hoch, da war er vielleicht schon 85, da musste er auf diesen Berg hoch, da um die Gesetzestafeln zu empfangen. Ich weiß nicht, wie einfach das ist. Ich weiß nicht, wie gut der Mose vielleicht in dem Moment so körperlich fit gewesen ist. Vielleicht hat er wirklich jemanden gebraucht, der ihm auch so ein bisschen das Wasser trägt und ein bisschen auch körperlich unterstützt. Der Josua wird ungefähr 30, 35, vielleicht 40 Jahre jünger gewesen sein. Also der hatte noch ein bisschen mehr Zähigkeit da. Er diente ihm. Aber er hatte auch etwas beizutragen. Er war der Krieger, er hatte etwas beizutragen. Es war nicht nur einfach, der geguckt hat, was braucht der Mose gerade, und dann gebe ich ihm das. Das gehört zum Dienen auch dazu. Aber irgendwie scheint er, und deshalb habe ich diese Geschichte erwähnt, dass er ein Krieger war. Er wusste etwas beizutragen. Und das möchte ich so jeder Generation sagen: Ihr habt etwas beizutragen. Der jungen Generation, der nächsten Generation, der übernächsten Generation. Vielleicht ist das etwas ganz anderes, aber es wird etwas sein, was wir jetzt brauchen. Jeder hat etwas beizutragen, nicht? Und der blöde Teil dieses Spruches ist da nicht: und wenn es ein schlechtes Beispiel ist. Ja, ein paar haben es verstanden. Du hast etwas Gutes beizutragen. Etwas, was Gott dir gegeben hat. Und das ist keine Frage des Alters, das ist eine Frage der Persönlichkeit, die Gott dir geschenkt hat. Und das wirklich zu entdecken und zu sagen: hey, damit möchte ich in dem Leben eines anderen etwas beitragen. Das ist auch nicht eine Frage, die irgendwann abläuft, sondern ich habe auch als älterer Mensch etwas beizutragen, und dann kann ich auch einer jungen Generation, einer nächsten Generation etwas beitragen. Ich kann dazu etwas beitragen, dass Menschen Verantwortung übernehmen, dass Menschen in ihre Aufgaben hineinkommen oder noch allgemein, dass Menschen überhaupt in ihr Leben hineinkommen. Eltern ist das klar. Die müssen alles tun, dass Kinder wachsen, und dann, na gut, das Wachsen, das geht noch von einigermaßen von alleine. Aber dass sie auch in ihrer Persönlichkeit herreifen und in ihr Leben hineinkommen. Das ist der Beitrag. Und der Beitrag einer nächsten Generation ist nicht nur einfach einen Stab zu übernehmen, es geht hier nicht um Aufgaben, sondern zu überlegen, was Hoffnung Gottes für mein Leben bedeutet. Lebendige Steine zu sein in dieser Zeit und das dann zu leben, und alles andere kommt danach. Diese Kostbarkeit, diese Schönheit, die Gott darstellt, diese perfekte Kreativität, die er hat, für unser eigenes Leben zu entdecken. Was ist dein Beitrag? Josua war jemand, der in der Kriegstechnik bewandert war. Er war ein militärischer Führer. Und deshalb ist es so interessant, er wusste um seinen eigenen Beitrag, aber Josua war auch jemand, der sich hat etwas sagen lassen. Und jetzt kommt so diese ganze Geschichte, die in diesem Vers 28 steht, und die lese ich mal zu. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm: Eldad und Medad reden im Lager wie Propheten. Also Mose hatte sich mit ein paar der Ältesten zurückgezogen, und sie haben wie Propheten gedient, sie haben für das Volk gebetet, das war eine richtig tolle Zeit, und dann stellen sie plötzlich fest: oh, das etwas, was wir hier passiert in unserem elitären Kreis, das passiert auch im Lager, das passiert auch bei anderen. Und dann kommt so eine Petz-User, hätte ich fast gesagt, nicht, und sagt: hey, hallo, dürfen die das überhaupt? Ne? Kommt da hin. Und was macht der Josua? Da ergriff Josua das Wort: Mose, mein Herr, das musst du verhindern. Das geht nicht, nicht? Da ist so der ganze Eifer und Elan des Nachfolgers oder des jungen Menschen da. Und dann wieder: Josua war der Sohn von Nun und diente Mose seit seiner Jugend an. Aber irgendwie kommt jetzt eine Lektion, die muss er noch lernen, nicht? Das ist manchmal so, nicht? Dann sind die Nachfolger von Jesus, die sind so in ihrem ganzen Eifer drin, und dann merken sie, plötzlich passiert etwas, was neu ist, was ungewohnt ist, und dann bricht die große Panik aus. Ja, darf das denn so sein? Darf das denn so sein? Und dann kommt der Mose, doch Mose entgegnete ihm: Bist du an meiner Seite empört? Und jetzt die tiefe Sehnsucht von Mose, den großen Blick, den er hat. Wenn doch der Herr nur das ganze Volk zu Propheten machen würde, der Herr könnte doch ihnen allen seinen Geist geben. Was für ein Blick! Was für ein Blick! Nicht nur hier meine 70 Ältesten, die um mich herum sind, das ist ja alles gut und schön. Das ganze Volk, alle sollten doch wie Propheten dienen. Ist das nicht schon fast das, was Petrus dann sagt? Wir alle sind ein Volk von Priestern. Jeder Einzelne. Nicht nur die paar Ältesten, die sich eine Gemeinde gewählt hat, nicht nur der Pastor, den man noch dafür bezahlt, nicht nur die Frau, die ja noch mit ihm verheiratet ist und alles mit durchleidet. Alle sollen zu Propheten werden, alle sollen zu Diener werden. Jetzt bin ich wieder bei dem Thema Rückendeckung. Das ist nur nicht eine Frage, wer ist meine Rückendeckung, sondern für wen kann ich Rückendeckung sein? Das ist Jüngerschaft, das ist Priestertum aller Gläubigen. Ich möchte euch Mut machen. Lassen wir uns etwas sagen, wenn wir diese Weite dieses Blickes brauchen, wenn vielleicht unser Blick plötzlich so ganz eng wird. Darf ich denn nur? Oder was passiert, wenn das jetzt ein bisschen anders ist? Wenn die nächste Generation es ein bisschen anders macht. Die haben keine Bücher mehr. Die haben nur noch Apps. Jetzt kann ich die App nicht mehr aufschlagen. Plötzlich muss ich ein anderes Wording gebrauchen. Ja und, was soll's? Hauptsache in der App steht dasselbe drin. Die hören nur noch Lieder. Ja, auch so ein Thema. Aber wenn die Lieder Botschaft Gottes sind, hey, machen wir Gott auch nicht klein. Haben wir den Wunsch, dass das ganze Volk Gottes, dass die ganze Gemeinde in so einen prophetischen Dienst reinkommt. Klammer auf, Werbeblock, 25. Oktober, Tagesseminar, Prophetie mit Johanna Planet vom Gebetshaus München, Klammer zu. Bist herzlich eingeladen. Verstanden? Das ganze Volk soll zu Propheten werden. Hey, das, was ich habe, das sollen auch die anderen bekommen. Und nicht nur der, den ich besonders gut kenne, sondern alle. Da sind auch ein paar dabei, die vielleicht nicht so dolle drauf sind. Das war die Perspektive. Und die brauchen wir manchmal, die müssen wir weitergeben. Diese Weite. Und ich sage bewusst an eine nächste Generation, nicht nur an die Jüngeren. Manchmal ist die nächste Generation nämlich auch ein bisschen älter. So, ne? Und dann brauche ich auch eine nächste Generation, die gedanklich schon ein bisschen älter sind. Die brauchen dann auch nochmal so diese Weite. Nicht? Und dann, also auch wenn ich älter werde, kann ich innerlich ganz eng werden. Und dann kann ich sagen, ja, aber ich habe es doch immer so gemacht. Und dann kommt der 80-jährige Mose und sagt, hey, wenn doch das ganze Volk. Das ist die Herzenshaltung einer Generation, die etwas zu übergeben hat. Mose wusste, was er zu übergeben hat. Den Geist Gottes, der über alle kommt. Das ist seine Haltung. Und Josua hat das respektiert. Er hat gesagt, ja, ich brauche an dem Punkt eine Korrektur. Ich brauche an dem Punkt eine Weite. Das ist Herzenshaltung. Er hat Mose in seinem Charakter und als Leiter respektiert. Das ist Demut. Das zu sagen, ja, ich weiß vielleicht alles, aber ich habe nicht alles verstanden. Ich weiß vielleicht alles, aber ich habe noch nicht alles verstanden. Und ich möchte fragen, woher diese dienstbereite Haltung kam. Ich komme auf die Zielgerade. Josua und die Nähe Gottes. Josua und die Nähe Gottes. Jetzt sagen wir heute, naja, Jesus ist auf die Erde gekommen, der Heilige Geist wohnt in uns und all diese Geschichten. Der Mose hat nicht nur Aufgaben für den Josua gehabt, sondern hat ihn auch mitgenommen. Und deshalb hieß es, Josua, komm doch mal bitte. Komm doch mal, möchte ich mitnehmen. Eine Geschichte lesen wir in 2. Mose 24, Vers 13. Da machte sich Mose auf, zusammen mit Josua, der ihm diente. Und Mose stieg auf dem Gottesberg. Und ich glaube, dass Mose nicht nur jemanden suchen, der ihm das Wasser getragen hat, den er vielleicht brauchte, wenn zur Hilfe, sondern ich glaube, er wollte, dass dieser Josua mit in die Gegenwart Gottes kommt. Mit in diese Zeit kommt, die Gott jetzt für Mose vorbereitet hat. Und das hat Frucht, dieses jemanden mitzunehmen, jemanden mit in die vielleicht die eigene Gebetszeit zu nehmen, in die eigene Anbetungszeit zu nehmen, in die eigene Reise zu nehmen, vielleicht etwas vorzubereiten. Und dann heißt es da in 2. Mose 33, Vers 11, und das ist ein Vers, der mich sehr berührt hat. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, nicht anders als ein Mensch mit dem anderen redet. Das ist eine ganz besondere Beziehung, die die beiden hatten. Und manchmal hören wir dann auf, diesen Vers zu lesen. Danach kehrte Mose jedes Mal in das Lager zurück. Sie waren in der Stiftshütte. Das war so ein Ort, da hatte Gott ihnen eine Bauanleitung gegeben, wie so ein Zelt aussehen sollte, wo es ein Altar gab, wo es das Allerheiligste gab. Da durfte man nur zu ganz bestimmten Situationen dann später rein. Und Gott, Mose ist immer wieder in dieses Zelt der Begegnung hineingegangen. Und dann kommt der Abschluss dieses Verses. Aber Josua, der Sohn des Nun, entfernte sich nie aus dem Zelt. Er war noch jung und diente Mose. Er entfernte sich nie aus diesem Zelt. Der Mose war schon wieder draußen und widmete sich seinen diversen Aufgaben, die er hatte. Er hatte irgendwann genug Herrlichkeit oder was auch immer. Der musste jetzt wieder raus. Aber der Junge, der blieb. Der Junge, der blieb. Er entfernte sich nie aus diesem Zelt. Naja, manchmal muss er schon raus, ne? Hat ja noch ein paar Dinge zu tun. Aber das zeigt die Bibel uns so seine Herzenshaltung. Er wäre am liebsten immer da geblieben. Immer. Das ist Nachfolge. Das ist Nachfolge. Das haben die Jünger bei Jesus gesehen, wie er gebetet hat. Jemand hat mal gefragt, was macht Erfolg in der Gemeinde aus? Können wir jetzt mal so rumfragen, was macht Erfolg in der Gemeinde aus? Er hat dann die Antwort gegeben, Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden. Das ist jetzt nicht nur die nette Antwort von jemandem, der einen Podcast hat und dann darf man dazuhören und dann kriegt er noch ein Honorar dafür. In 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt der Apostel Paulus, wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Und das ist das, was der Geist Gottes macht. Wenn wir denn mit unserem unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit Gottes anschauen. Und vielleicht ist manchmal die Herrlichkeit, dass ich einfach nur auf den leidenden Christus sehe, wie er am Kreuz hängt. Vielleicht brauche ich das manchmal. Du hast für mich gelitten. Du hast für mich die Schmerzen ausgehalten. Enttäuschungen hast du ausgehalten. Frust hast du ausgehalten. Einen schrecklichen Tod hast du ausgehalten. Vielleicht brauche ich das manchmal. Vielleicht brauche ich dann aber auch dieses Gehen zum leeren Grab. Du bist der Auferstandene. Du bist der ein neues Leben bekommen hat vom Vater. Ein neues Aussehen bekommen hat. Und wenn das in deinem Leben, Jesu, möglich war, dann ist das auch für mich. Das ist das, was wir in der Taufe feiern. Begraben, am Kreuz, begraben und dann auferstanden. Vielleicht muss ich mir manchmal dieses leere Grab angucken, diese Osterbotschaft angucken. Vielleicht muss ich auch manchmal zu dem Berg gehen, zu dem Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, weil ich daran denken muss, okay, hier ist alles so, diese Welt geht einen Bach runter, aber ich weiß, du kommst wieder. Ich weiß, dass du wiederkommst. Komme, was da wolle, aber du kommst wieder. Und vielleicht muss ich manchmal wieder zu Pfingsten zurückgehen, wo ich merke, ich in meiner eigenen Kraftlosigkeit. Aber es gibt die Kraft aus der Höhe. Und Gott, ich brauche das jetzt, diese Kraft aus der Höhe. Und das ist keine Frage des Alters, einfach nur Frage von ein paar Stationen. Brauchst du das Kreuz? Brauchst du das leere Grab? Brauchst du diese Himmelfahrt, weil du weißt, er kommt wieder? Oder brauchst du vielleicht jetzt im Moment, wo du sagst, hey, ich brauche dieses neue Pfingsten, ich brauche dieses Erfülltsein. Aber ich will ihn anschauen. Josua blieb. Und er blieb in der Nähe Gottes. Jetzt habe ich, um nicht zu viel von mir zu erzählen, jetzt habe ich den Chris gebeten. Magst du mal nach vorne kommen? Hier ist ein Mikro. Ich habe für den Chris zwei Fragen gestellt. Schauen wir mal, ob er sie beantwortet. Hallo. die eine Frage, hallo, kennt ihr den Chris? Ne, predigt nächste Woche.
Flüchtig.
Flüchtig, genau, ja. Daran kannst du was ändern.
Mhm,
genau. Stimmt. Ich habe die eine Frage, wir haben gestern miteinander telefoniert, also ich habe ihn nicht einfach gestern angerufen und hast du Zeit, sondern das habe ich schon ein bisschen mit Vorlauf gemacht. Wie erlebst du Gottes Nähe? Also, so wie der Josua, was ist dein Zelt der Begegnung?
Die persönliche Zeit mit Gott, das ist, wo ich Gott, glaube ich, am meisten begegne. Das ist eine Zeit, wo man sich bewusst, wo man sich selbst bewusst überwinden muss, erlebe ich. Und über, glaube ich, das, was um einen herum passiert, hinwegschauen muss. Und diese Zeit, die Josua, glaube ich, da in diesem Zelt verbringt, ist auch genau diese, so eine Zeit im Gebet. Gebet ist, glaube ich, Gottes Gegenwart pur.
Jetzt bist du ja auch berufstätig.
Ja.
Wie viel Zeit verbringst du da so? Darf ich fragen, wann du morgens aufstehst? Wahrscheinlich um 4?
Nee. Ungefähr 5.30 Uhr.
5.30 Uhr, okay.
Aber in der Früh fällt es tatsächlich knapper aus. Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch insgesamt zu wenig Zeit. Und das ist, glaube ich, die grundsätzliche Herausforderung. Man kann also Stunden im Kino verbringen, Stunden im Biergarten verbringen, Stunden auf der Arbeit verbringen, Stunden in der Uni verbringen. Aber es ist hart, Stunden im Gebet zu verbringen. Das ist schon eine Beobachtung. Und wenn wir da so drüber reden, als Christ, glaube ich, ist es eigentlich unser Lebensinhalt, in Gottes Gegenwart zu sein. Ne? Und alles andere wäre komisch. Und das ist eine Entwicklung.
Das ist eine Entwicklung.
Ja, und ein Abenteuer.
Abenteuer. Ja. Gibt es so ein Rezept, in Anführungszeichen, etwas, was dir vielleicht so im Rückblick geholfen hat, wo du sagst, ja, und das hilft mir immer wieder zu sagen, ja, diesen, ich sag jetzt mal, inneren Schweinehund zu überwinden oder dass dieser Hunger wieder kommt?
Den inneren Schweinehund überwinden, das klappt leider nicht immer, aber ich glaube, Gott hilft uns dabei. Und wenn wir einen Schritt machen, ich bin fest davon überzeugt, dass er 2, 3, 4 auf uns macht. Und wenn wir sagen, eigentlich ist es jetzt, weiß ich nicht, 6, 7 Uhr abends, es ist jetzt Zeit für stille Zeit, für Gebet und so weiter, dann müssen wir diesen Schritt einfach machen. Und wie gesagt, klappt vielleicht nicht immer, aber ich glaube, desto mehr kommt dann dabei raus, wenn man diese Disziplin übt.
Mhm. Ja. Vielen Dank, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, wenn man so einen Schritt geht, geht Gott 2, 3, 4 Schritte.
Ja.
Und das ist diese Gnade Gottes, die wir erleben. Dass es braucht manchmal vielleicht, ich mache die Tür ein bisschen auf und dann kommt ganz viel Gott hinein.
Mhm.
Und das ist vielleicht manchmal dann, wo ich auch so denke, ich muss jetzt ganz viel machen, damit diese Gottesnähe plötzlich da ist und ich muss vielleicht viel Zeit haben. Ich merke, es ist oft wie so, manchmal nur ein Gebet, wo ich einfach denke, Herr, es klappt gerade nicht. Dann merke ich, kommen vielleicht Ideen. Das ist so dieser erste, das ist vielleicht nur ein halber Schritt oder die Absichtserklärung. Und dann kommt eine Idee oder ein Gedanke und dann kann ich wirklich so ein bisschen diese Tür wieder oder diesen einen Schritt gehen und ich merke, wie Gott plötzlich, so wie du es gesagt hast, 3, 4 Schritte aufgeht. Und plötzlich, vielleicht auch wenn es nur wenig Zeit ist, aber plötzlich diese Zeit ganz eng gefüllt ist, wo plötzlich ein Wort Gottes mir wirklich ganz viel aufschließt. Danke.
Mhm.
Danke. Und wenn ihr noch mehr von Chris wissen wollt, dann fragt ihn, löchert ihn. Ich möchte uns da echt Mut machen. Manchmal haben wir so seltsame Vorstellungen, wie das so aussieht und dann ist man irgendwie entrückt und dann ist das immer so emotional ein Hochgefühl. Manchmal ist es vielleicht nur eine biblische Wahrheit. Vielleicht ist es manchmal nur ein Liedtext, der uns einfällt. Vielleicht ist es manchmal ein Wort auch von jemand anders, der uns da etwas sagt. Und ich möchte dich einladen, das herauszufinden. Ich möchte dich einladen, Mut zur Stille zu haben. Das ist vielleicht das Einzige, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Mut zur Stille zu haben. Wann das am Tag ist oder wann das in der Woche ist. Vielleicht, es gibt Phasen, da geht es nicht. Da ist es vielleicht wirklich nur einmal die Woche. Aber diesen Mut zur Stille zu haben. Wir sind so beschallt. Und manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, manchmal auch geistlich mit unseren ganz vielen Gedanken beschäftigt. Es müsste doch so sein. Und diesen Mut zur Stille zu haben, einfach, und mir hilft dann echt manchmal, Bibel aufzuschlagen oder Wort aus den Losungen zu lesen und sagen, hey, so, und jetzt gucke ich einfach, jetzt lasse ich mich mal auf dieses Wort ein. Und dann ist für mich das eine Hilfe, ruhig zu werden und still zu werden. Und dann passiert genau das, was Chris gesagt hat, wo ich einfach merke, Gott kommt. Und dann sind vielleicht 1-2 Minuten vorbei. Aber das ist eine Qualitätszeit gewesen, die etwas in meinem Herzen verändert hat. Und ich sage bewusst, manchmal sind es wirklich nur 1-2 Minuten. Manchmal ist es ein Gedanke, der dann einfach kommt, aber der plötzlich eine ganze Sicht ändert. Du hast auch so gesagt, nicht aus einer anderen Sicht auf die Dinge, die einen gucken. Genau das passiert in solchen Momenten. Dazu möchte ich dir Mut machen. Ich möchte beten. Ich möchte beten, dass wir persönlich uns fragen, wo haben wir diese Rückendeckung? Das bringt uns in der Dankbarkeit hinein. Wo brauchen wir sie vielleicht auch? Wo können wir jemandem eine Rückendeckung sein? Ich möchte beten dafür, dass wenn wir genau an so einem Punkt sind und sagen, ich möchte wieder Josua, wieder in diesem Zelt wirklich sein, und es geht gerade nicht, weil Kinder da sind, weil Ausbildung da sind, weil Eltern, die zu pflegen sind, da sind, weil vielleicht vieles andere da sind. Aber ich merke, dass mir diese Gottesnähe fehlt. Auch wenn ich im Kopf weiß, dass er immer da ist, aber es braucht, wie man so schön sagt, eine Resonanz in meinem Herzen und eine Veränderung in meinem Herzen. Dann ist heute Morgen so die Zeit, wo du das Gott hinlegen kannst. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns zeigst, wie diese nächste Generation, so für die der Josua steht, unserer Generation ein Vorbild sein kann, weil er in dem Zelt geblieben ist. Und es war das Beste, was er tun konnte, im Zelt der Begegnung zu bleiben. Und Gott, ich bete, dass wir das durchbrechen, was uns abhält, in dieses Zelt der Begegnung zu kommen. Ich bete, dass wir das durchbrechen, was uns aus dem Zelt wieder herauszieht, weil so viel zu tun ist. Ich bete, dass so du, Heiliger Geist, kommen kannst und das, was wir dir geben können, eine Qualitätszeit wird, wo plötzlich die ganze Kraft deines Wortes, die ganze Kraft deines Zuspruchs, die ganze Kraft, die ich brauche, um mit einem frohen Herzen, mit einem Herzen voller Zuversicht die nächste Etappe zu gehen, dass wir genau das erleben, dass wir genau davon aber auch erzählen, das hat Gott in meinem Leben getan, das hat der Geist Gottes in meinem Leben getan. Jesus, ich möchte davon dieser Generation lernen, wo sie genau das hat. Wo ich vielleicht in meinem Tagesgeschäft verhaftet bin. In dem, was noch alles zu tun ist, wer noch alles zu versorgen ist. Aber dass ich mir das nicht rauben lasse, in diesem Zelt der Begegnung zu sein. Jesus, ich danke dir, dass wir Vorbilder haben. Und an dem Punkt ist der jüngere Josua den Älteren ein Vorbild. Und ich bete, dass wir eine Rückendeckung für Menschen sind, gerade für Nachfolger, für jüngere Leute. Aber ich bete auch, dass wir uns verändern lassen, dass das in beide Richtungen geht. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du durch deinen Josua dein Volk ans Ziel gebracht hast. Ich danke dir, dass er mitgedient hat, dass er mit diese Veränderung erlebt hat, die ihn festgemacht haben für seine Aufgabe. Und ich danke dir, das, was du in unserer Gemeinde tun wirst, genau an dem Punkt, dass du geistliche Eltern aufstehen lässt, die anderen diese Rückendeckung geben. Und dass niemand denkt, ich bin noch zu jung, sondern auch ich kann diese geistliche Rückendeckung sein für jemanden. Amen. Amen. Gott segne euch.